Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Das Thema heute lautet das Dreigespann Hugo von Hofmannsthal, Rudolf Borchardt und Rudolf Alexander Schröder. Im Jahre 1927 hielten diese drei Dichter vielbeachtete Reden, die in der Folge für das konservative Denken in Deutschland wirksam geworden sind. Am 10. Januar 1927 sprach Hugo von Hofmannsthal im Audimax der Universität München zum Thema »Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation«. Am 9. März 1927 Rudolf Borchardt über sein »Programm einer schöpferischen Restauration«, ebenfalls im Audimax in München. Und wenige Tage später, am 21. März 1927, sprach Rudolf Alexander Schröder in der Kunsthalle Hamburg über neue Dichtung. Die drei Autoren sind im Rückblick immer wieder als Dichterbund wahrgenommen worden. Über ihre literarische Arbeitsgemeinschaft wollen wir uns heute unterhalten. Mein Name ist Wolfgang Fenske, ich bin der Leiter der Bibliothek des Konservatismus. Neben mir sitzt mein Kollege Jonathan Danubio. Ich freue mich, als besonderen Gast heute Alexander Kissler in dieser Runde begrüßen zu dürfen. Alexander Kissler ist Jahrgang 1969, Buchautor und Journalist. Und wenn man sich die Liste mal so ansieht, kann man sagen, dass Sie, Herr Kissler, eigentlich in allen Periodika schon geschrieben haben, die Rang und Namen haben. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, auch im Fokus. Sie hatten Kolumnen in The European und in Focus Online. Ab 2013 waren Sie Leiter des Kulturressorts des Cicero und seit 2020 arbeiten Sie in der Berliner Redaktion der Neuen Zürcher Zeitung. Alexander Kissler ist Literaturwissenschaftler. Er wurde 2002 über Rudolf Borchardt promoviert. Er ist heute stellvertretender Vorsitzender der Rudolf-Borchardt-Gesellschaft und hielt im Jahr 2018 bereits bei uns einen Vortrag über Rudolf Borchardt. Wer also wäre besser geeignet als Sie, lieber Herr Kissler, uns heute hier in diesem Podcast zur Seite zu stehen? Wir wollen beginnen mit drei kurzen biografischen Skizzen. Lieber Kissler, dürfte ich Sie bitten, uns Rudolf Borchardt einmal näher vorzustellen.
Sie dürfen mich nicht nur bitten, ich entspreche dieser Bitte auch gerne.
Das ist sehr freundlich von Ihnen.
Ich freue mich ja, dass Sie auch meine Dissertation erwähnt haben an der Philipps-Universität Marburg. Und wenn ich das anderen Menschen erzähle oder zu dieser Sache gefragt werde, da bekomme ich in 50% der Fälle die Reaktion, ach, Borchardt kenne ich. Und dann frage ich zurück, ah, ist das interessant, Sie kennen Borchardt? Dann heißt ja, natürlich kenne ich den, draußen vor der Tür. Und da sieht man schon ein Problem dieses Schriftstellers. Ja. Man kennt also draußen vor der Tür von Wolfgang Borchardt, Borchardt, E-R-T, aber Rudolf Borchardt, A-R-D-T, kennt man also kaum noch heute, muss ich zu meiner Schande vielleicht oder zumindest nüchtern feststellen. Es scheint sich da so, als habe sich sein eigenes Wort an ihm selbst bewahrheitet, hat man gesagt, es ist das Recht der Welt zu vergessen, aber die Pflicht des Dichters zu gedenken. Und die Welt vergisst offenbar Rudolf Borchardt ganz gerne, immer mal wieder. Es gibt aber auch Konjunkturen der Wiederentdeckung, Zyklen der Renaissance gewissermaßen. Darüber sprechen wir heute vielleicht auch noch, sodass er oft ein verdrängter, manchmal ein etwas an den Rand gedrängt, aber nie auch ein ganz Vergessener war. Zum Nachwirken hat vor allem Adorno viel beigetragen, muss man schon sagen, oder Heisenbüttel, also durchaus auch weltanschauliche, ja, disparat zusammengesetzte Persönlichkeiten. Ja, sein Leben, ganz, ganz kurze Skizze, begann, das kann man, glaube ich, feststellen, am 9. Juni 1877. Und dann enden aber schon die Gemeinsamkeiten. Er sagt in Königsberg, so sagt es auch die Forschung, er sagt dann oft, ich habe mich oft mit Stolz als Ostpreußen verstanden. Es kann allerdings auch sein, dass er im Zug geboren worden ist, zwischen Moskau und Königsberg. Er hat nämlich fast nie in Königsberg gelebt. Versteht sich also programmatisch, als Ostpreuße sagt, hat aber fast nie in Königsberg gelebt. In Moskau hat er die ersten Lebensjahre verbracht, dort hat sein Vater eine Teehandlung gehabt. In Moskau wurde auch, wie er selbst sagte, im kalvinischen Bekenntnis meiner Eltern getauft. Er war also reformierter Christ, allerdings mit jüdischen Wurzeln. Und das wurde natürlich dann in der späten Weimarer Republik und vollends natürlich dann auch im sogenannten Dritten Reich zu einem Problem in seiner Wahrnehmung und seiner Meinungsfreiheit. Also geboren in Königsberg oder zwischen Königsberg und Preußen, Königsberg und Moskau, pardon. Er hat dann später studiert, Philologie, klassische Philologie, alte Sprachen, Berlin, Bonn, Göttingen. Und er war auch Zeit seines Lebens ein Übersetzer. Ich glaube, das kann man auch in einem programmatischen Sinne sehen. Es kam ihm auch darauf an, die Bestände der Tradition zu übersetzen, nah und nutzbar zu machen für die Gegenwart. Und hat oft gesagt, das ist vielleicht auch ein Unterschied zu den beiden anderen, wir müssen doch die Tradition eigentlich heute erst wieder schaffen. So wie er sich sein Publikum schaffen musste, er sagt, es gibt's gar nicht und es gab auch kein großes Publikum, bis vielleicht auf die 20er Jahre, so meinte er auch, wir müssen uns die Tradition erst wieder schaffen, da gibt's gar keine Anknüpfungspunkte mehr. Hat also angefangen als Lyriker, könnte man sagen. Die Lyrik gilt es eigentlich auch noch am meisten neu und wieder zu entdecken. Er war ein sehr großer, talentierter, stilbewusster, auch durchaus zu großen Ambitionen fähiger Lyriker. Das Gleiche gilt auch von seinem Briefwerk. Das Talent, was man ihm am meisten nachrühmt, ist allerdings sein oratorisches, also sein rednerisches. Er hat also viele, viele Reden gehalten. Er hat nach dem Studium, das er vermutlich nicht oder mit ziemlicher Sicherheit nicht mit einer Dissertation abgeschlossen hat, obwohl er einmal aus dem Stegreif 1,5 Stunden lang eine Dissertation improvisiert haben soll und alle überzeugt waren, ja, er hat promoviert, er wurde promoviert. Also ein gewisses Talent zum Hochstaplerischen war ihm auch inne. Und das hat dann Walter Benjamin aus allerdings sehr präzise benennbaren Anlass zu der oft zitierten Formulierung veranlasst. Er habe einen Willen zur Lüge und statt des Herzens eine Kugel im Leibe. Mhm. Also das Walter Benjamin über Borchert sehr ungerecht, finde ich. Er hat ja 1906 geheiratet, Caroline Ehrmann. Allerdings wurde die Ehe dann schon 1909 schon wieder geschieden. Und den Grund hat er deutlich gemacht in einem sehr schönen Gedicht, Verse bei Betrachtung von Landschaftszeichnungen geschrieben und die fangen an mit: Das Land hat keine Kinder und kein Licht, das Feld erstickt im Korn, doch reift es nicht. Also ganz einfach gesagt, diese Ehe war nicht mit Kindern gesegnet und das war für ihn sehr wichtig und das war vermutlich der hauptsächliche Grund. Er hat dann wieder geheiratet und zwar Marie-Louise Vogt, die war deutlich jünger und war eben auch die Nichte von Rudolf Alexander Schröder. 1920 diese Hochzeit dann und die wurde wirklich glücklich, auch mit Kindern dann gesegnet und sie war dann auch die erste Nachlassverwalterin ihres Mannes, Marie-Louise Vogt, Marie-Louise Borchert, genannt Marel. Er hat am Ersten Weltkrieg teilgenommen, da kommen wir vermutlich noch drauf, 20er Jahre war er dann so der Höhepunkt seiner rednerischen Tätigkeit, allerdings hat er da auch immer mehr schon seinen Lebensmittelpunkt nach Italien verlegt. Er ist zum ersten Mal nach Italien aufgebrochen 1902 und hat dann dort auch aus finanziellen Gründen, weil es einfach billiger war, die Existenz eines eingemieteten Villenbesitzers geübt und hat einmal auch den schönen Satz gesagt, jeder Deutsche hat zwei Vaterländer, erst Deutschland, dann Italien. Insofern hat er auch in Italien bis heute auch eine hohe Wertschätzung. In den 20er Jahren, wie gesagt, in Italien dann richtig angesiedelt, übersiedelt, immer wieder mal nach Deutschland gekommen, um Vorträge zu halten, Bücher zu veröffentlichen, das, wie er nannte, eine seelische Reformation voranzutreiben. Dann wurde die Lage immer schwieriger natürlich, gegen Ende der Weimarer Republik. Er hat dann seinen letzten Vortrag auf deutschem Boden gehalten, konnte dann nicht mehr zurück nach Deutschland ab 1933. 1933 noch hat er Mussolini besucht, einen, muss man sagen, schwärmerischen Text verfasst. Er war also sehr leicht von Autoritäten, die ihm ihr Ohr neigen, zu überzeugen, boshaft formuliert zu korrumpieren. Mhm. Hat also Borchert hat also dann seine Dante-Übersetzung dem doch eher bäuerlich geprägten, stiernackigen Mussolini überreicht, aber war davon offenbar so beeindruckt, dass er eben dann in großen Tönen von Mussolini sprach und sogar einen Goethe-Vergleich anstellte. Also jetzt kein Höhewerk in seinem Schaffen, kein Höhepunkt in seinem Schaffen. Allerdings im gleichen Jahr 1933 hat er auch gemerkt, was die Nazis wirklich anrichten in Deutschland, die Entrechtung. Und hat dann auch wirklich früher als viele andere schon komplett gebrochen mit den Nationalsozialisten, damit auch mit Deutschland, hat die Jampen geschrieben, die posthum veröffentlicht wurden. Also eine Abrechnung, eine polemische Abrechnung mit den Deutschen, die sich haben ja verführen lassen, irreführen lassen, abgewichen sind vom Weg des Abendlandes, nationalistisch wurden und den Jampen dann eben die schöne Formulierung von ihm, sagt den Gefallenen, dass es mit uns aus ist und Abel tot, Deutschland ist kein. die letzten Lebensjahre dann eben in Italien. Er musste dann noch einmal dort fliehen, weil er dachte, er werde deportiert. Also ein deutsche Wehrmachtkommando hat bei ihm geklopft, er sollte abtransportiert werden, zumindest dachte er das. Er ist dann geflohen worden, wurde aufgespürt von einem Feldwebel Müller aus Magdeburg, der ihn dann allerdings auch freiließ. Er sagt, er habe ihn erkannt, habe Mitleid gehabt, wie auch immer. Also diesem Feldwebel Müller aus Magdeburg hatte da in seiner letzten Existenzstätte im Dörfchen Triens am Brenner in Österreich ein Denkmal gesetzt, auch in seinem letzten lyrischen Werk Weihnacht 1944. Sie kamen uns zu knechten, uns frommte nicht zu fliehen, sie zwangen uns zu ziehen und wollten uns entrechten. Und wenig später dann, im Jahr 1945, dann in Triens am Trenner, hatte er einen Hirnschlag bekommen, er starb dort und an seinem Grabstein dort, an seiner Erinnerungsstätte dort, steht ein alter Spruch, der noch einmal zeigt, dass er Zeit seines Lebens Übersetzer gewesen ist. Und den Satz müssen wir nämlich auch übersetzen: Non omnis moriar, sterben werde ich ganz, ganz sterben werde ich nicht.
In diesem Sinne, vielen Dank bis hierher für diesen kurzen biografischen Abriss, lieber Danubio. Hugo von Hofmannsthal,
ja.
Was können wir zu ihm unseren Hörern mitteilen?
Ja, im Gegensatz zu Rudolf Borchardt kann man von Hofmannsthal nicht sagen, dass er vergessen wurde. Vielmehr teilt er das Schicksal vieler Klassiker, im Munde geführt, aber nicht mehr gelesen, ist so zumindest mein Eindruck. Ja, Hofmannsthal wurde in ganz andere Verhältnisse geboren. Er wurde 1874 in Wien in eine wohlhabende Bankiersfamilie hineingeboren. Er galt sehr früh als Wunderkind. Seine ersten Gedichte hat er bereits im Alter von 15 Jahren veröffentlicht. Und angeblich soll er mit 18 Jahren bereits alles Wesentliche der europäischen Literatur in der Originalsprache gelesen haben. Ein Eindruck, der sich bestätigt, meiner Meinung nach, wenn man in seinen Aufzeichnungen, also seinen unveröffentlichten Tagebüchern, also nicht zur veröffentlicht vorgesehenen Tagebüchern blättert oder auch in seinen Rezensionen, die er mit 16 und 17 geschrieben hat, das ist wirklich erstaunlich. Und Stefan Zweig, der ja der Wiener Kaffeehauskultur, zu der auch Hofmannsthal gehörte, ein bleibendes literarisches Denkmal gesetzt hat in seiner Autobiografie Die Welt von gestern, beschreibt dort auch den enormen Eindruck, den der 15-jährige Hofmannsthal auf Stefan Zweig und seine ganzen Zeitgenossen gemacht hat, weil er hat unter Pseudonym veröffentlicht und dann kam auf einmal die Person, die hinter dem Pseudonym stand, man hat einen älteren Mann erwartet, dann steht da ein 15-jähriger Pubertierender mit seinem Vater, der ihn noch begleiten musste. Und ja, also der Eindruck, den Hofmannsthal um sich herum verbreitet hat, war enorm. Und er war in dieser frühen Zeit apolitisch und ästhetizistisch. Also er war beeinflusst von Stefan George und dessen Verständnis von Kunst, also Kunst um ihrer Selbstwillen, la polar. Der Dichter darf keine Alltagssprache verwenden, er muss eine eigene Sprache finden, ein extrem strenges Formbewusstsein der Dichter als Führer, als geistiger Führer. Das sind alles Ideen, mit denen der junge Hofmannsthal viel anfangen kann. Er steht auch im persönlichen Kontakt zu George, gehört aber niemals zum George-Kreis. Und es setzt dann nach und nach eine zunehmende Entfremdung von diesen überspannten Erwartungen an den Dichter ein. Und das manifestiert sich etwa im berühmten Schendos-Brief von 1902, der ein fiktiver Brief ist, den Hofmannsthal formuliert hat. Und darin drückt sich ein radikaler Zweifel an der Fähigkeit der Sprache zur Wirklichkeitserfassung aus. Also Hofmannsthal bezweifelt darin die Fähigkeit, dass man sprachlich den Kern der Dinge, das Wesen der Wirklichkeit überhaupt ausdrücken und erfassen kann, was eine Grundvoraussetzung des George-Kreises ist. Und Hofmannsthal selber zieht auch eine radikale Konsequenz. Er hört im Grunde mit dem Verfassen von Gedichten auf zu diesem Zeitpunkt und wendet sich dann zunehmend dem Drama zu. Es gilt auch eben ist einer der Mitbegründer der Salzburger Festspiele, die es ja bis heute gibt. Und er wendet sich gleichzeitig der Oper zu und verfasst mehrere Libretti für Richard Strauss. Eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit der beiden. Die wichtigsten Stücke von Hofmannsthal kann ich ja kurz mal nennen. Das ist der Jedermann von 1911, mit dem bis heute die Salzburger Festspiele jedes Jahr eröffnet werden. Es ist das Salzburger Große Welttheater von 1922 und der Turm sein politischstes und auch düsterstes Werk, das 1927 in der endgültigen Fassung erschienen ist. Ja, und ohne vorzugreifen, kann ich an dieser Stelle aber schon mal so viel sagen, dass seit dem Ersten Weltkrieg politische Themen oder allgemeiner gesprochen Kulturkritik im Werk von Hofmannsthal eine größere Rolle spielt. Das heißt, der Ästhet hat sich gewandelt hin zu einem, ja, einem Dichter mit einem sittlicheren Anliegen, als das früher hatte. Und er bleibt aber, das muss man eben auch klar sagen, immer ein Dichter und ist, wir werden darauf sicherlich noch zurückkommen, im politischen Sinne auch eher naiv. Also er ist in erster Linie immer Dichter, der sich dann mit Politik beschäftigt, ja, weil eben die äußeren Umstände, wie dann der Erste Weltkrieg, ihn dazu nötigen. Aber man merkt, das ist nicht so sein Herzblut eigentlich, würde ich sagen. Ja, der Höhepunkt seines politischen Denkens, wir kommen darauf zurück, ist dann die Rede der Schrifttum als geistiger Raum der Nation gehalten, 1927, dazu später mehr. Zwei Jahre später stirbt Hofmannsthal dann schon, 1929, unter tragischen Umständen. Sein Sohn hat sich selbst erschossen und zwei Tage später auf dem Weg zur Beerdigung seines Sohnes hat er dann einen Schlaganfall erlitten und ja, damit endet dann auch der Dreierbund und notgedrungen, ja.
Ich meine, Sie haben erwähnt kurz den Jedermann, das ist natürlich ein erinnerungspolitischer Jackpot allererster Güte. Wird jedes Jahr gespielt von allerersten Schauspielern und Lars Eidinger hat da, glaube ich, neulich auch den Jedermann gespielt. Alle müssen darüber berichten, also selbst wenn nur das von Hofmannsthal geblieben wäre, könnte man schon sagen, da hatte also 99% der Dichter an Nachwirkungen schon übertroffen.
Oh. Das stimmt. Genau, also nicht vergessen, wirklich jedes Jahr neu präsent.
Ja, von Rudolf Alexander Schröder muss ich anderes berichten. Schröder ist sowohl vergessen als auch ungelesen. Und umso wichtiger, dass wir heute über ihn sprechen. Er ist allerdings hier und da noch gesungen. Denn er ist, wenn, dann überhaupt noch bekannt durch einige Kirchenlieder, die er verfasst hat, die auch nach wie vor im evangelischen Kirchengesangbuch zu finden sind. Also er hat ja später, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, in der zweiten Hälfte seines Lebens seine Dichtkunst sehr stark dem christlichen Glauben gewidmet, hat vieles vertont und eben unter anderem auch Kirchenlieder gedichtet und wie gesagt, manch einer wird Lieder von Rudolf Alexander Schröder singen, ohne davon zu wissen. Gelesen wird er zu meinem großen Erschrecken heute offensichtlich nicht mehr. Indiz dafür ist allein schon die Tatsache, dass man im Augenblick im Buchhandel nicht eine Schrift von ihm mehr aktuell bekommt. Also alles, was man über Schröder lesen kann oder will, muss man antiquarisch beziehen. Es gibt keine einzige Schrift mehr, die im Augenblick aktuell in den Buchhandelskatalogen verfügbar wäre. Ja, geboren wurde Schröder 1878 in Bremen. Er war das Kind einer großbürgerlichen evangelischen Kaufmannsfamilie. Er absolvierte einen ganz klassischen Bildungsgang, besuchte in Bremen das alte Gymnasium. Das war ein humanistisches Gymnasium und schlägt zunächst den Weg des Architekten ein. Also er nimmt das Studium der Architektur auf, studiert außerdem noch Musik und Kunstgeschichte und beteiligt sich, darin wird vielleicht auch schon früh eine literarische Neigung deutlich, ab 1899, selbst noch 21-jährig, an der Herausgabe der Zeitschrift Die Insel. Das ist, die haben die auch im Lesesaal als Reprint, eine sehr aufwendig gemachte Literaturzeitschrift, sehr stark illustriert, sehr hochwertig illustriert. Also man muss sagen, ein Projekt, das mit viel Liebe gemacht wurde, mit Herzblut. Daran beteiligt er sich also bereits als 21-Jähriger. Und aus dieser Zeitschrift, Die Insel, sollte dann einige Jahre später der gleichnamige Inselverlag hervorgehen. Ja, Schröder veröffentlicht in dieser Zeit erste Gedichtbände. Er lebt in den folgenden Jahren in Paris, in Berlin und in Bremen und lässt sich 1908 als Innenarchitekt nieder. Also in den ersten Jahren ist überhaupt nicht absehbar, dass er die Literatur zu seinem Beruf macht. Er lässt sich als Innenarchitekt nieder und beginnt diesen Beruf zu arbeiten und feiert auch durchaus Erfolge in diesem Beruf. Gleichsam nebenbei gibt Schröder zusammen mit Hugo von Hofmannsthal die Bremer Presse heraus, die sich der Herstellung bibliophiler Klassikerausgaben widmet. Also auch hier wieder so eine Geschichte mit Herzblut, mit viel Liebhaberei, aber mehr ist das im Augenblick noch nicht gewesen. Das ändert sich im Jahre 1909, als Schröder dann, und das ist ja heute dann noch das Thema, mit Borchert und Hofmannsthal dann zusammen die erste und wie sie zeigen wird, letzte Ausgabe des Jahrbuches Hesperus herausgibt. in dem sie klassische Autoren übersetzen, aber auch neue Gedichte abdrucken. Es beginnt 1914 der Erste Weltkrieg und Rudolf Alexander Schröder betätigt sich als Kriegsdichter, eine Gattung, über die wir nachher noch sprechen werden. Er verfasst also Kriegsgedichte, wird aber von der Reichswehr als Zensor in Brüssel eingesetzt und setzt nebenher aber seine literarische Arbeit fort. Arbeitet aber auch nach wie vor in seinem Brotberuf als Architekt und Innenarchitekt, wo er, wie gesagt, auch fortgesetzt Erfolge feiert, auch Preise gewinnt zum Teil. Diesen Beruf des Architekten und Innenarchitekten gibt er erst 1931 auf. Er hat also dann doch gemerkt, dass die Literatur seine große Liebe ist und widmet sich dann ganz der Schriftstellerei. Ja, mit dem Ende des Ersten Weltkriegs vollzieht sich nochmal stärker bei Rudolf Alexander Schröder. Die Hinwendung zum christlichen Glauben, die findet nochmal ihren Ausdruck in dem Gedichtband Mitte des Lebens. Und 1933 tritt Schröder der Bekennenden Kirche bei und schließt sich dem Kreis um die Zeitschrift Eckart an. Eckart ist in dieser Zeit eine Zeitschrift von evangelischen Konservativen, die sich da also versammeln und Schröder tritt also diesem Kreis bei. Im Jahr 1935 wird bereits ein behördliches Auftrittsverbot über ihn verhängt und er siedelt 1936 dann schließlich nach Bergen am Chiemsee, um so ein bisschen von der Politik und von allem, was damit zusammenhängt, Abstand zu gewinnen und in Ruhe seiner literarischen Neigung nachgehen zu können. Sein 1937 erschienener Zyklus, die Ballade vom Wandersmann, bedeutet dann endgültig einen Schritt in die innere Emigration. Schröder wendet sich immer weiter dem christlichen Glauben zu. Er wird sogar Laienprediger der Bayerischen Landeskirche, übernimmt dann auch noch die Herausgeberschaft der evangelisch-konservativen Zeitschrift Die Zeitwende. In diesen Jahren, in den 30er Jahren, wird er bekannt durch Übersetzung der Elias. Er übersetzt aber auch neuzeitliche Autoren wie Shakespeare, Racine, T.S. Eliot und wird also sehr produktiv in der Übersetzung und Übertragung. Das vereint ihn mit den beiden anderen Autoren von bereits vorfindlichem Material, dass er sozusagen auch wieder, ich denke vor allem sicherlich mit Borchardt, dass er wieder der Gegenwart letztlich verfügbar machen will. Nach dem Zweiten Weltkrieg tritt sein Name nochmal in Erscheinung. 1950 schlägt Theodor Heuss vor, Schröders Hymne an Deutschland zur Nationalhymne zu erheben. Er kann sich damit aber nicht gegen Konrad Adenauer durchsetzen, der darauf Wert legt, dass das Deutschlandlied auch weiterhin die Hymne der Deutschen bleibt. Es wird dann in den Folgejahren sogar ein Literaturpreis nach Rudolf Alexander Schröder benannt, der zu den renommiertesten Literaturpreisen der jungen Bundesrepublik gehört. 1960 wird dann beschlossen, dass Günter Grass diesen Preis bekommen soll und es gelingt aber Rudolf Alexander Schröder, sich diesem Plan zu widersetzen. Er sperrt sich dagegen, dass Günter Grass diesen nach ihm benannten Preis verliehen bekommt. Er setzt sich also damit durch und Grass wehrt sich im Folgejahr 1961 in der Wochenzeitung Die Zeit mit einem Beitrag unter dem Titel Ungedicht, wo er Rudolf Alexander Schröder eben vorwirft, dass er im Ersten Weltkrieg Kriegsgedichte verfasst habe und versucht ihn also damit zu diskreditieren. Ja,
das sagt der Richtige, ne?
Herr Grass. Ich wollte gerade sagen, ja. Wer dann sich noch den weiteren Gang der Dinge vor Augen hält, wird sich da sein eigenes Urteil drüber bilden können. Ja, das war 1960-61 schon im Folgejahr. 1962 stirbt Schröder in Bad Wiessee am Tegernsee, wird aber am Ende in seiner Heimatstadt Bremen bestattet. Also ein ganz anderes Leben als das von Borchardt und von Hofmannsthal. Ich glaube, man kann schon jetzt sagen, doch deutlich im Verborgenen, nicht so sozusagen mit Theaterstücken oder mit großen Schriften hervorgetan, sondern ja mit viel kleinen Schriften, was auch sozusagen die Aufarbeitung seines Oeuvres bis heute relativ schwierig macht. Also es gibt von Rudolf Alexander Schröder eigentlich keine dicken Monografien, die man lesen könnte, um Schröder kennenzulernen. Man muss wirklich sich die Mühe machen, Aufsätze aufzusuchen, Gedichte aufzusuchen, kurze literarische Stücke, was natürlich mit erheblicher Arbeit verbunden ist. Das umso mehr, als heutzutage gar nichts mehr greifbar ist. Das heißt, sie müssen sozusagen letztlich anhand antiquarischer Titel dann sich das ganze Erbe vor Augen führen. Also ich denke mal insofern sicherlich von den dreien, die wir heute besprechen, der unbekannteste, wenngleich er, denke ich, doch bis heute Dinge zu sagen hat, zu denen wir nachher kommen, die auch, sagen wir mal, für eine Bibliothek des Konservatismus und für konservatives Denken von Interesse und von Relevanz sind. Ja, wir hatten es bereits eingangs angesprochen und ich eben bei der Schilderung der Vita Rudolf Alexander Schröders noch einmal. Mittelpunkt unserer heutigen Beschäftigung stehen nicht die drei Autoren als solche, die wir eben kurz versucht haben zu skizzieren, sondern der Dichterbund, den sie eingegangen sind. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie, man setzt sich ja nicht zusammen und sagt bei einem Bier so, wir gründen jetzt einen Dichterbund. Wie ist das vonstatten gegangen? In der Rekonstruktion lässt sich sagen, dass also etwa um die Jahrhundertwende da tatsächlich die erste Bekanntschaft Hugo von Hofmannsthal zu Rudolf Borchardt einerseits, aber auch zu Rudolf Alexander Schröder andererseits stattfand und die beiden, Borchardt und Schröder, dann erst im Nachgang zueinander Kontakt hatten. Also der Eindruck, denke ich, ist übereinstimmend bei uns so, dass Hugo von Hofmannsthal, sage ich mal, die wichtigste Person in diesem Kreis war und auch die wichtigste Bezugsperson der beiden anderen. Das erste gemeinsame Projekt, ich hatte es vorhin schon im Rahmen der Kursbiografie von Schröder erwähnt, war eben die Insel, die 1899 erschien, wobei die beiden anderen dann 1901 als Mitarbeiter hinzustießen. Die Insel in der Unterzeile ästhetisch-belletristische Monatsschrift mit Bilderbeilage war also formal eine Literatur- und Kunstzeitschrift, die, ich sagte es vorhin schon, mit reichem Buchschmuck und Illustrationen ausgestattet war, herausgegeben von Otto Julius Bierbaum, Alfred Walter Heimel und eben Rudolf Alexander Schröder. Sie hatten dazu vorhin noch was im Vorgespräch
angedeutet. Man kann schon sagen, dass gewissermaßen die Geburtsurkunde dieses Dreierbundes die Zusammenarbeit in der Insel ist. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Also 1901, die pathetische Elegie, ein Langgedicht von Borchardt, ist in der Insel erschienen. Borchardt hat Rudolf Alexander Schröder dafür gedankt und gesagt, die Zeit ist nicht unser Richter, wir rechtfertigen uns vor den Toten, nicht den Lebendigen. Ja. Das ist schon ein Programm. 1901, im gleichen Jahr, hat Hugo von Hofmannsthal geheiratet, ist dann mit seiner Ehefrau ins Fuchsschlüssel in Rodaun gezogen. Dort hat ihn Rudolf Alexander Schröder als einer der ersten besucht. Borchardt hat seinen Briefwechsel an Hofmannsthal 1901 begonnen. Also man hat sich zunächst mal, wie unter Schriftstellern das üblich ist, sich wechselseitig Werke geschickt, Texte geschickt, um Lob oder Kritik gebeten, um Auftrittsmöglichkeiten, Publikationswege. Und 1902 war dann eben auch nach Schröder, 1902 war dann eben auch Borchardt in Rodaun zum ersten Mal. Und das ist das Einzige, was ich vorlesen möchte von Borchardt, das Gedicht, was er dann im Hofmannsthals Gästebuch hinterlassen hat, 1902. Ja. Ich habe es angedroht. Das heißt, so nett an sich selber. Das ist nicht lange, aber dann hören wir ihn kurz mal als Lyriker. Dann kann man schauen, ob meine These stimmt, dass er als Lyriker doch eine Qualität hat, die die Zeiten überdauert. Er schreibt eben da im Gästebuch in Hofmannsthals Haus in Rodaun: Aus Sturm und Traum auffahrend, wo ich saß, in einen Spiegel starrt ich lang hinein und wusste nicht von mir und sah mit Pein ein fremdes Haupt, feindlich aus tiefem Glas emporgesandt. Von finstrer Schattenschein die Lippe überwildert, schien etwas dumpf hinzureden zwischen Angst und Hass. Ich betete, ich möchte dies nicht sein. Wir sind nicht, was wir sind. Der Himmel, kaum vom Meer sich lösend, hängt mit Dunst beschwert und bebt von Nässe. Gieße mir noch Traum in meinen Becher und mit Nordwind gärt die wundervolle See und wildem Schaum, durch den das heilige Schiff mit Helden fährt. Ende. Es fängt also mit sich an.
Ja.
Sich, das ist auch typisch natürlich für das Jäkle, das sich, das sich selbst nicht erkennt, das sich selbst als Fremdes wahrnimmt, geht aber über, und da ist praktisch ja schon die Hesperus-Idee vorformuliert, in das Schiff, die wundervolle See, durch den das heilige Schiff mit Helden fährt, durch den Schaum fährt, also das heilige Schiff mit Helden. Oh. Und dieses heilige Schiff mit Helden ist im Prinzip dieser Dreierbund, würde ich zumindest jetzt mal hier und heute behaupten. Und da gibt es ja auch viele Thesen von anderen, die das bestätigt haben und auch von diesen dreien. Hugo von Hofmannsthal hat schon ein Jahr zuvor geschrieben an Schröder, dass es das wirklich gibt, wir gleichzeitig Lebenden sind füreinander von einer geheimnisvollen Bedeutung. So äußerte sich Hofmannsthal im Brief an Schröder über Borchardt. Oh. Also die geheimnisvolle Bedeutung der gleichzeitig Lebenden, das heilige Schiff, das mit Helden durch wilden Schaum fährt und gleichzeitig da auch diese Fremdheit überwindet. Also dass man sich als Künstler immer fremd ist mit sich, aber auch fremd mit der Zeit. Dass man allerdings versammelt, gewissermaßen als Gemeinschaft der Einzelgänger und der Außenseiter, neue Gemeinschaft stiftet. Und dass diese Gemeinschaft fruchtbar werden soll, ja, man muss sagen, für die Tradition, für das Publikum, aber auch pathetisch gesprochen für das ganze Volk, für das ganze Land. Deswegen würde ich sagen, das ist eigentlich die Keimzelle dieses Dreierbundes 1901 bis 1902.
Ja. Auch die Insel existiert ja von 1899 bis 1902. Und Sie haben ja gerade, ich sag mal, die warmen Worte zitiert aus der Feder Borcherts. Aber dann knallt es auch schon relativ bald, nämlich auch im Jahre 1902 mit Rudolf Borcherts Rede über Hofmannsthal. Vielleicht können Sie dazu uns was sagen.
Ja, das mache ich mal kurz. Rede über Hofmannsthal. Ich habe das Buch hier dabei. Damit fängt die Gesamtausgabe an. Die Gesamtausgabe der Borchertschen Schriften fängt mit den Reden an. Das ist schon programmatisch. Vorgestellt ist eine Einführung in Werk und Leben von Rudolf Alexander Schröder. Und dann ist das erste Werk, das abgedruckt ist, die Rede über Hofmannsthal von Borchert. Ja. Also da sind sie schon zusammen. Wenn man sich die Rede über Hofmannsthal, die er in Göttingen wirklich gehalten hat, anschaut, dann ist das der reine Wahnsinn, sage ich mal, vom Umfang her. Die Rede beginnt auf Seite 46. Und sie endet auf Seite 103. So. Also er hat dort vermutlich 2-3 Stunden geredet. Es wurde Morgen, es wurde Nacht, dritter Tag und ja. Borchert redete immer noch. Ja. Und worüber redete er? Das ist auch schon typisch. Er redet im ersten Teil der Rede über Hofmannsthal über Borchert. Er redet über sich, was ihm am gegenwärtigen Literaturbetrieb nicht gefällt, an der Politik nicht gefällt, warum das Publikum eigentlich da ist, das er gerne hätte. Im zweiten Teil der Rede redet er über George, den er hier sehr, sehr schätzt. Erst im dritten Teil der Rede über Hofmannsthal kommt Hofmannsthal und dann eigentlich nur der Hofmannsthal des lyrischen Versdramas Tod des Tizian, das er als 18-Jähriger geschrieben hat, also damals schon gut 10 Jahre zurück. Und das sorgte für Verstimmung bei Hofmannsthal. Du hängst die Rede über Hofmannsthal, da komme ich im letzten Viertel vor und dann mit einem Jugendwerk, das 18 Jahre zurückliegt. Was schätzt er daran, diesem Jugendwerk? Ganz kurz, er sagt, mit diesen Fragmenten, also mit Fragmenten Tod des Tizian, beginnt Hofmannsthals Laufbahn. Mit ihnen rückt die Poesie der Epigonen und ihrer Gegner unsichtbar an die zweite Stelle. Also gewissermaßen ein großer Auftakt eines bedeutenden Werkes, auf das er allerdings hier Hofmannsthal ja auch fast reduziert, auf sein Jugendwerk. Er verbringt also 3 Monate Borchert bei Hofmannsthal oder um Hofmannsthal herum in Wien, verlässt dann Knallauffall nach 3 Monaten Wien. Hofmannsthal geht also erstmal raus aus dieser Freundschaft nach Italien, sein späterer Rückzugsort auch, sein späterer Heimatort auch, seine spätere Heimatregion. Und ein allerletztes von mir zu dieser Anfangsphase, da bin ich auch still. Hofmannsthal schrieb sehr schön. Doch, Hofmannsthal schrieb sehr schön 1902, was er erlebt hat in Rodaun mit Borchert, und er sagt dann, das finde ich irgendwie bizarr und interessant und auch irgendwie sympathisch, er, also Borchert, schreibt Hofmannsthal, er hat die leidenschaftlichsten Liebe für Verse und deklamiert fast unaufhörlich. Er erschüttert die Fensterscheiben gleichmäßig durch meine, seine und sonstige Verse. Sein dröhnender Tonfall ist der gleiche für Pindar, Goethe, Swinburne, George, Rückert, Victor Hugo. Er ist ungewöhnlich unterrichtet, sein Gedächtnis setzt in Verwunderung und sein niemals rastender Drang, sich zu informieren, muss hoch geachtet werden. Und er schließt mit der spöttischen Prophezeiung: Ich habe die begründete Furcht, dass er in wenigen Wochen anfangen wird, wienerisch zu reden.
Ja, nochmal, um Ihre Punkt nochmal stark zu machen. Hofmannsthal selber hat ja zu diesem Zeitpunkt mit seinem, ich hatte es vorhin schon erwähnt, mit seinem Frühwerk auch schon gebrochen. Ja, also er hat sich selber literarisch schon auf einem anderen Weg gesehen, und dann wird in der Rede über ihn genau dieser Teil, den er selbst schon als überwunden erachtet, gelobt. Also ja, das nur das nochmal zu unterstreichen. Ja.
Also wer sich die Geschichte dieser Dreierbeziehung mal ansieht, der wird merken, dass die drei sich so ein bisschen zueinander verhalten haben wie so ein altes Ehepaar. Man schlägt sich, man verträgt sich, man kann nicht miteinander, man kann nicht ohne einander, aber sie haben sich dann also doch immer wieder bis zum Schluss zusammengerauft. Wir springen jetzt mal über diese Phasen des Auseinander und Zusammen und landen nochmal 1909 bei der Herausgabe des Jahrbuches Hesperus. Hesperus, angelehnt an die Hesperiden, also einer im äußersten Westen in der Antike angesiedelten Inselgruppe, ja, sodass man also sagen kann, der Titel Hesperos Hesperiden steht synonym für Abendland, für abendländisches Denken. Hesperos ist sozusagen also ein Titel, der dieses Jahrbuch im Abendland und in der abendländischen Literatur verorten soll. Aber es gab nur einen einzigen Jahrgang, den die drei zusammen herausgegeben haben. Danach wurde der Hesperos also wieder eingestellt. Woran lag das? Es lag schlicht daran, dass man sich nicht einigen konnte, ob der Hesperos ein Jahrbuch sein sollte, der auf die drei Autoren beschränkt bleibe, oder ob andere Autoren, namentlich Stefan George, im Hesperos schreiben dürfen sollten. Hugo von Hofmannsthal schätzte George und auch wenn er ihn inhaltlich kritisierte und auch stilistisch sicherlich andere Wege ging, aber er schätzte ihn so weit, dass er sagte, warum nicht, gehört eben zur heutigen Literatur hinzu, ist ein ganz wichtiger Mann. Die anderen, Borchert und Schröder, waren dagegen und haben sich letztlich mit Hugo von Hofmannsthal über diese Frage nie einigen können. Ich werde jetzt mal etwas übergriffig, lieber Herr Kissler, und zitiere einfach mal aus dem Hesperos einen Aufsatz, also aus dem einzigen Hesperos von 1909, aus einem Aufsatz Rudolf Borcharts, wo er sich also mit Georges siebtem Ring befasst. Und da wird, glaube ich, schon deutlich, wie Borchert zu George stand und weshalb man sich am Ende dann nicht einigen konnte. Da heißt es dann also von Borchert: Die heroische Aufopferung Georges für seine und die Folgezeiten ist das Erbe, mit dem wir heute beginnen. Er hat auf das Gefällige verzichtet, sich das Leichte versagt und das Schwere erschwert. Die Sprache ist bis auf den gewachsenen Fels umgepflügt, und während der herakleische Arbeiter auf dem Pflug gelehnt ausblickt, liegt die ganze Scholle des deutschen Lautes auf ihrer ganzen Breite herumgewandt gegen die Sonne. George hat es gewusst, dass seine Saat darin nicht reift und nicht einmal keimt. Und weiter unten: Die nackte Hybris, die aus vielen Seiten des siebten Ringes schlägt, hat uns genötigt, diesen Einspruch oft bitterer zu tönen, als in unseren Wünschen gelegen wäre. Georges auf Unterdrückung arbeitender Trotz ist, wie wir fühlen, tragisch. Aber wir können ihm das tragische Los nicht ersparen, das ihn trifft, wo er mit dem nicht zu Unterdrückenden der Zeit, Trotz gegen Trotz, kollidiert. Es muss heraus, was war, was ist und was wird, damit die Wasser nicht stocken. Zitat Ende. Also man merkt, denke ich, sehr deutlich, ein großer Respekt, der George entgegengebracht wird. Man kann kaum anders. Stellt aber gleichzeitig fest, dass das, was George da produziert, letztlich nicht reifen kann, nicht keimen kann, weil das Land der deutschen Literatur, so wie Borchert und es mit ihm zumindest auch wohl Schröder wahrnimmt, anders bereitet ist. Und in der Folge letztlich man sich dann doch bei allem Respekt dann doch von dem Weg, den George geht, trennt und sich dann im Laufe der Zeit auch immer stärker im Gegenüber zu George und seinem Kreis definiert. Sie schauen mich etwas skeptisch an, lieber Herr Kissler.
Ja, es bleibt eine wechselvolle Geschichte zwischen dem George-Kreis und unserem Dreierbund oder speziell mit Borchert. Es gibt ja auch das berühmte Wort von Borchert, er habe es sich zur lebenslangen Aufgabe gemacht, das schärfste Schwert gleichzeitig für George und gegen George zu schwingen.
Ja, das passt. Mhm.
Er hat also einen hohen Respekt vor der Sprachmagie, möchte ich sagen, Georges. Er hat dann ganz am Schluss eine auch posthum veröffentlichte, sehr kritische, aber teilweise auch hellsichtige Aufzeichnung Stefan George betreffend verfasst, wo er sich also sehr hart auch auseinandersetzt mit dem George-Kreis und dessen homoerotischen Tendenzen auch. Es gab auch ein Konkurrenzverhältnis um die Anbindung an Institutionen. Also hat er mit Ingrim gesehen, dass also der George-Kreis auch immer wieder für Lehrstuhlbesetzungen gesorgt hat. Stichwort Gundolf zum Beispiel in Heidelberg, und dass eben auch Hofmannsthal und Borchert auf jeden Fall auch auf die Jugend und damit auch auf die Universitäten wirken wollten. Und sie hätten gerne auch gewissermaßen mal ihre Leute auf dem Katheder gesehen. Ja. Das ist im George-Kreis geglückt, ihm nicht. Es blieb ambivalent. Bis zuletzt muss man sagen, ich nehme nun einen vollständigen Abschied von ihnen, hat er auch geschrieben in einem der wenigen Briefe, die Borchert an George gerichtet hat. Und er trete nun, ich habe es jetzt nicht wörtlich hier, so wie die Braut aus ihrem Amte, und das Kleid lege er ab, muss man nochmal nachschauen, eine sehr interessante Formulierung. Trotzdem stimmt eben auch, und das ist von 1902, Borchert an Rudolf Alexander Schröder über George lobend: George habe wie niemand sonst, Zitat, bei äußerster Kampfstellung gegen das meiste gegenwärtige Deutsche, das Schicksal, deutsch zu sein, so sehr als Pflichtdeutsch zu werden auf sich genommen. Zitat Ende. Also diese widerständige, dieser Widerstand gegen einen Zeitgeist, der also auf Masse getrimmt ist, auf schnelle Verwertung von Dichtkunst, auf Verbreitung durch hypermoderne Medien, ja, etc., das hat man George schon an George auch geschätzt. Ne? Aber diese Kreis- und Jüngermacherei, die hat man eben kritisch gesehen, weil man eben auch auf Wirkung bedacht war. Und eine Information auch, die ich jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast gelesen habe vom Hesperus, von den dreien waren nach 5 Monaten 500 Stück verkauft. Also einerseits wollte man in seinem alternativen Kreis bleiben, andererseits wollte man doch irgendwie der Nation oder zumindest der Jugend eine Richtung vorgeben. Und das kam eigentlich ein Leben lang bei Borchert nicht auf eine Deckung. Ja. Zu den wenigen sprechen, die dich wirklich verstehen,
ja,
und gleichzeitig aber das Publikum und die Nation umgestalten.
Worin in einem tieferen Sinn der Zwiespalt liegt zwischen Borchert, Hofmannsthal, Schröder auf der einen Seite und George auf der anderen Seite, denke ich, werden wir nachher noch besser verstehen, wenn wir sozusagen in die inhaltlichen Hintergründe und Grundlagen gehen. Aber soweit erstmal vielleicht das hier festhalten, das bei größtem Respekt für George einerseits, man sich also außerstande sah, mit ihm den Weg letztlich gemeinsam zu gehen. Das war, wie gesagt, 1909. Wir springen dann weiter. Erster Weltkrieg, 1914. Da haben wir unsere Protagonisten auch gewirkt. Hugo von Hofmannsthal hat eine Rede herausgegeben, die Idee Europas, bei der aber Rudolf Borchert nicht ganz unbeteiligt war. Herr Danubio, wollen Sie uns dazu was sagen? Denn es ist ja offiziell eine Rede Hofmannsthals.
Ja, kann ich gern machen. Also Hofmannsthal generell galt als felduntauglich und war dann kurz im Kriegsministerium beschäftigt, hatte auch Kulturaufträge bekommen und er war in der Zeit des Ersten Weltkriegs eben vor allem hat er Reden gehalten oder Leitartikel in Zeitungen geschrieben. Und eine beeindruckende Rede ist eben die Idee Europas, von der sich nur Notizen erhalten haben. Und diese Notizen hat zum größten Teil Rudolf Borchert für den damals kränklich zu Bett liegenden Hofmannsthal verfasst. Und ich hatte es vorhin schon mal gesagt, dass Hofmannsthal politisch eher naiv ist. Ich komme noch mal später drauf zurück. Aber wenn man so die Reden durchblättert, die Hofmannsthal im Krieg geschrieben hat, dann merkt man, es ist so eine, also zum Beispiel einer der ersten Leitartikel, die er geschrieben hat, ist der Appell an die oberen Stände. Als der Krieg ausgebrochen ist im August, hat er gesagt, ja, die wichtigste Aufgabe der oberen Stände ist jetzt, das Leben so fortzuführen, wie sie es bisher gemacht haben. Also Konzerte veranstalten, Theateraufführungen, um so die Arbeitsplätze zu garantieren, die durch den Krieg eben bedroht werden. Also man merkt, es ist eben so eine dichterische Herangehensweise auch an den Krieg. Und wenn man jetzt das vergleicht mit dieser Idee Europas, dann merkt man, dass es so ein dezidiert politisch-historischer Text, das fällt auf irgendwie, dass das mit dem bisherigen Denken von Hofmannsthal bricht. Und wenn man dann hinten in der Ausgabe nachsteht, ja, aha, Borchert hat das größtenteils formuliert. Und es ist dann auf 15 Seiten der Versuch zu fassen, was macht das Abendland seit dem Mittelalter eigentlich aus? Und dann macht er verschiedene Etappen, wie der Glaube, später dann die humanistische Laienkultur. Und dann der letzte Schritt ist eben der Humanismus, für den eben Goethe stand, also so ein kosmopolitischer Humanismus, den die Deutschen entwickelt haben. Und das ist auch verloren gegangen und jetzt steht im Raum eigentlich die Suche nach einer neuen Einheit. Und wir kommen ja darauf auch noch zu sprechen, das ist eben der Ausgangspunkt von Hofmannsthal, ich denke auch von den anderen, dass der Erste Weltkrieg zu geistigen Erschütterungen geführt hat, das bisher Gewohnte ist in Frage gestellt, geistige Gewissheiten sind erodiert. Und das ist auch der Ausgangspunkt von der Rede von Hofmannsthal später, dass die geistige Einheit verloren gegangen ist. Und Hofmannsthal hat versucht, mit seinen Kriegsreden diese Einheit im Wort wiederherzustellen, durch die Reden bei den Zuhörenden das Gefühl für die Einheit zu schaffen. Und darauf zielt eben auch diese Rede die Idee Europas ab. So viel vielleicht in aller Kürze.
Ja. Das passt zu Borchert natürlich sehr, ist keine Überraschung, aber hier als Ghostwriter ist ja ein durchaus modernes Verfahren. Wenn man das wusste, ist es ja jenseits von Relotius, dann hat es ja auch seinen Sinn und seine Legitimation. Und man sieht daran auch, und den Punkt muss man auch stark machen, Borchert war Abendländer. Also er hat natürlich auch von der Nation und über die Nation aus- und nachgedacht, aber im Kern war er Abendländer.
Hofmannsthal eben auch. Also gerade auch als Österreicher betont eben oft das Übernationale, für das die Habsburger 1000 Jahre standen. Und deshalb hat für Hofmannsthal eben auch Österreich nach dem Weltkrieg immer noch die Vorbildfunktion, weil es mit diesem neuen Nationalitätenproblem gelernt hat, umzugehen in seiner Geschichte. Es steht eben für das, ja, man könnte sagen, letztlich das der Reichsgedanke, der übernationale Reichsgedanke, der sich für Hofmannsthal in Österreich eben noch realisiert hat und deshalb auch zukunftsweisend ist.
Abendländer war freilich auch Rudolf Alexander Schröder, wenn auch vielleicht in einem eher historischen Sinne, starke Anleihen im alten antiken Griechentum. Ich sagte vorhin schon, dass er unter anderem auch Homer neu übersetzt, übertragen hat, Rudolf Alexander Schröder. Und ich sagte ja auch, dass Günter Grass ihn später für seine Kriegslyrik im Ersten Weltkrieg angegriffen hat. Und darum will ich den Punkt nochmal aufgreifen. Wir sind ja gerade chronologisch im Ersten Weltkrieg. Der Literaturwissenschaftler Ernst Alke hat immerhin Schröders Kriegsgedichte als einen der wenigen Höhepunkte damaliger deutscher Kriegslyrik bezeichnet. Also es gibt auch andere Stimmen zu dem, was Schröder da gemacht hat. Und ich will das vielleicht kurz so ein bisschen unterfüttern, wie es zu dieser unterschiedlichen Einstufung kommt. Wenn man die Kriegslyrik Schröders liest, kann man natürlich auf den ersten Blick sagen, ja gut, das ist vaterländisch, vielleicht auch deutsch-national, kriegsverherrlichend, wie auch immer. Aber ich denke, das ist zu kurz gesprungen. Gerade weil Schröder im Abendländer war, ging es ihm nicht primär um Deutschland oder um das deutsche Heldentum, sondern er wollte letztlich in aller Beschreibung des Krieges, aller dichterischen Beschreibung des Krieges, auch immer sozusagen das Kriegerische, den Krieg als Agon, als grundsätzliches Prinzip oder als grundsätzliches, als grundsätzliche Konstante des Menschseins darstellen, wie es eben seit der Antike in den homerischen Heldengesängen etwa aufleuchtet. Und ich habe hier mal eine Stelle rausgesucht, die das sehr schön anschaulich macht. In seinen Kriegsgedichten findet sich nur eine Strophe, wo das, denke ich, sehr gut rauskommt. Da heißt es nämlich von Schröder: O Deutschland, du viel duldende Näherin, du schweigest fromm und wartest die Schlechten aus, bis dir vom Männersaal der Hauswirt zornig die lästigen Freier scheuchte. Also ein Bild, man erkennt es sofort, Deutschland als Penelope, die also auf die Wiederkehr ihres Gatten Odysseus nach Ithaka wartet. Und wenn er dann wiederkommt, wird er also die Freier, die da im Saal um Penelope anhalten, also alle verjagen. Man merkt also, es geht hier weniger letztlich also um nationalistische Größen und Töne, sondern um das Durchsichtigmachen des gegenwärtigen Krieges, des Ersten Weltkrieges, für den Krieg als, ja, als ein Gestehen, das zum Menschsein dazu gehört, das es schon immer gab historisch und das es auch immer wieder geben wird. Und insofern denke ich, hat Alke recht, wenn er also sagt, dass es durchaus ein Höhepunkt der deutschen Kriegslyrik war und mit anderen Stimmen wenig zu vergleichen. Ja, dann verlassen wir chronologisch den Ersten Weltkrieg und springen noch ein paar Jahre weiter und zwar zur nächsten Krise. Wieder mit Rudolf Borchardt. Und zwar sind wir jetzt beim Eranos-Brief, den er in der Festschrift für Hugo von Hofmannsthal zu dessen 50. Geburtstag 1924 veröffentlicht hat. Lieber Kistler, können Sie uns dazu etwas sagen?
Ja, kann ich gerne sagen. Zuvor gab es natürlich auch noch Krise und Neuanfang, um das nachzutragen. Nur das Familiäre hört man ja auch immer gerne. Also die Scheidung war 1919. Ich glaube, ich habe vorhin 1909 gesagt, das ist falsch. Also 1919 lässt er sich dann scheiden von Caroline Ehrmann. Sie stirbt dann in den 40er Jahren sehr tragisch, traurig im Konzentrationslager, muss man sagen. Also sie ist dann wirklich ein Opfer der Vernichtungsgier der Nationalsozialisten geworden. 1917 bereits war die erste Begegnung mit Marel, also Marie-Louise Vogt, der Nichte von Rudolf Alexander Schröder. Und sie heirateten dann 1920 und auch aus Marie-Louise Vogt wurde dann Marie-Louise Borchardt. Ich sagte es bereits. Ja, Krise ist immer bei Borchardt, das muss man sagen. Aber Krise kann ja auch was Kreatives sein. Das ist ja eine Umschwungssituation, Krise, ne? Da entscheidet sich ja was. Insofern suchen Dichter natürlich auch die Krise, aber die Eranos-Krise hat er nicht gesucht, zumal er wieder in die gleiche Falle getappt ist. Er schreibt also diesen langen Brief zum 50-jährigen Geburtstag mittlerweile, ne, von Hugo von Hofmannsthal. Und wieder redet er fast nur über das Frühwerk. Also er kann es einfach nicht lassen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass er irgendwie von einer gewissen mythologischen Durchdringungskraft des Frühwerks überzeugt ist, weil sich ja im Frühwerk die Berufung zeigt eines Dichters. Also da kommt ja wie vom Blitzschlag das Genium, das da niederfährt aus himmlischen Sphären in den Einzelnen. man könnte auch sagen, er will die Dichtungshoheit, Interpretationshoheit über Hugo Hofmannsthal behalten und die verknüpft sich bei ihm eben mit seiner biografischen Anfangszeit der Erlebnisse von Herder, das wird auch erwähnt, das herdersche Erweckungserlebnis in Göttingen. All das kommt rein in den Eranusbrief. Ja, aber was muss man sagen, der abermals als jugendlicher Nachwuchskünstler missinterpretierte Hugo von Hofmannsthal ist nicht erfreut über diesen Blumenstrauß an Wortgirlanden. Und das lässt er ihn auch spüren. Und was ist dann die Antwort von Borchert? Der kleine, kurze, klassische Satz. Hugo ist für mich nun ein toter Mann.
Wenn ich da ganz kurz vielleicht einhaken darf, also Hugo von Hofmannsthal hat auch generell immer an diesem Wunderkind-Image gelitten, weil man hat ihn ständig an seinem Frühwerk und seinen Gedichten gemessen. Das hat nicht nur Borchert so gemacht, sondern eben auch andere. Und ja, wenn man sich selber so fühlt, dass man sich geistig weiterentwickelt hat, möchte man natürlich nicht immer darauf reduziert werden und besonders dann auch nicht von einem engen Freund wie dann Borchert. Aber ja, er hatte generell damit zu kämpfen, das Wunderkind, das mit 15 seine Gedichte verfasst hat.
Ja.
Und ja.
Wir stehen jetzt also schon an der Schwelle zum Jahr 1927, das für alle drei Denker ein gleichermaßen wichtiges Jahr werden sollte. Wichtig deswegen, weil sich in Texten des Jahres 1927 jeweils das Bleibende, das auch was uns heute zu dieser Diskussion führt, zu diesem Podcast führt, formuliert hat, weil in der Zeit, in diesem Jahr Schriften veröffentlicht wurden. Man kann es auch ganz genau machen. Am 10. Januar 1927 hält Hugo von Hofmannsthal seine Rede »Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation« vor dem im Audimax der Universität München. Am selben Ort dann am 9. März 1927 Rudolf Borchert sein Programm einer schöpferischen Restauration. Und nur wenige Tage später, am 21. März 1927, spricht Rudolf Alexander Schröder in der Kunsthalle Hamburg allerdings über die neue Dichtung. In der Rückschau, also die ersten beiden Texte von Hofmannsthal und Borchert sind natürlich die bekannteren, aber da wir den Dreierbund uns heute vorgenommen haben, habe ich also auch nochmal das Schrifttum von Schröder gesichtet und habe eben gesehen, dass sich also Schröder ganz ausdrücklich auf diese beiden Texte bezieht, dazu später noch mehr. Jedenfalls diese drei Texte sind letztlich das, was in verdichteter Form inhaltlich uns hier heute auch noch beschäftigen soll, weil das natürlich alles Texte sind, die für konservatives Denken und für eine konservative Sicht auf die Welt, auf Literatur wichtig geworden sind und tragend geworden sind. Vielleicht, Herr Danubio, fangen wir an mit Hugo von Hofmannsthal, dass wir mal versuchen, so ein bisschen abzuschreiten, was Hugo von Hofmannsthal mit der konservativen Revolution meint, was er in seiner Schrift oder seinem Vortrag das Schrifttum als geistiger Raum der Nation so gesagt hat.
Ja, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, Ausgangspunkt ist natürlich die Erschütterung, die geistige Erschütterung auch durch den Ersten Weltkrieg und die Frage, gibt es noch etwas Bindendes, etwas Einheitsstiftendes innerhalb der Nation. Das ist der Ausgangspunkt. Hofmannsthal sieht klar die sozialen Hierarchien, mit denen er aufgewachsen ist, die Religion. All das hat seine Bindekraft verloren und er sucht jetzt nach einer neuen Bindung, die an diese Stelle treten kann. Und Hofmannsthal sagt, das, was eine Nation verbindet, ist die Sprache. Ja, es ist immer das Geistige, das eine Nation zusammenhält und das Geistige drückt sich eben in einer immer schon jahrhundertealten Sprache aus. Und die Sprache wiederum drückt sich im Schrifttum aus. Das ist so sein Grundgedanke. Mit Schrifttum meint er ausdrücklich nicht nur die Literatur, nicht nur die hohen Werke, sondern er sagt, Anekdoten zählen dazu, geschriebene Briefe, also das gesamte, Schrifttum eben. Das gesamte Schrifttum einer Nation ist Ausdruck der gemeinsamen Sprache. Und es ist die Sprache, indem wir immer schon in eine existierende Sprache hineingeboren werden, die uns mit früheren Generationen verbindet. Das ist ein Gedanke, den Hofmannsthal auch schon früher gefasst hat. Also er hat mal eine Rede gehalten, der Dichter und dieser Zeit, 1907, da findet sich genau derselbe Gedanke, die Sprache als das Einheitsstiftende zwischen den Lebenden und den Vergangenen. Das ist in der alten Rede von 1907 auch der Grund, warum er der Trivialliteratur noch gewisse Seiten abgewinnen kann, weil auch die Trivialautoren benutzen ja eine Sprache, die ursprünglich von Dichtern geformt wurde. Also auch da lebt noch ein Rest dieses sprachlichen Fluidums, könnte man vielleicht sagen. Und er sagt, dass dieses Bewusstsein der Gemeinsamkeit, der Stolz auf die gemeinsame Sprache beispielsweise in Frankreich extrem ausgeprägt ist, in Deutschland hingegen nicht. Er sagte, in Deutschland der 20er Jahre gibt es nicht das Bewusstsein für die gemeinsame Sprache, sondern es gibt nur unzählige Suchende, wobei er etwas verklausuliert dann eben Dichter und Wissenschaftler anführt, die sich nach der höheren Einheit sehnen, sich geistig um sie bemühen, darum ringen und sie und diese Einheit eben mitunter auch in ihrer eigenen Seele verwirklichen können. Und diese Suchenden, ja, wir hatten ja auch vorhin bei Hesperus schon drüber gesprochen, oder sie hatten das, die Metapher vom Schiff mit den Helden, das findet man genau hier auch wieder. Es gibt eben diese Suchenden, die die Einheit in sich verwirklichen, die auch um sich herum eine Sogwirkung entfalten, die aber noch nicht zusammengefunden haben. Und er vergleicht diese Gruppe dann mit den Romantikern des frühen 19. oder späten 18., frühen 19. Jahrhunderts und ihrem Streben um die Ganzheit. Nur er sagt, anders als den Romantikern geht es den heutigen Suchenden nicht mehr um die Freiheit, sondern um die Bindung. Ja, es geht eben darum, die geistigen Spaltungen des 19. Jahrhunderts, des Krieges zu überwinden und eine neue Bindung zu finden. Aber, und das ist entscheidend, nicht irgendeine Bindung, sondern es muss die höchste und notwendigste Bindung sein. Also beispielsweise die Funktion eben, die früher Gott hatte. Und Sie haben ja schon fleißig mit Zitaten geprunkt. Auch ich habe eins mitgebracht aus der Rede. Dort schreibt dann Hofmannsthal gegen Ende, Zitat, alle Zweiteilungen, in die der Geist das Leben polarisiert hatte, sind im Geiste zu überwinden und in geistige Einheit überzuführen. Alles im Äußeren Zerklüftete muss hineingerissen werden ins eigene Innere und dort in eines gedichtet werden, damit außen Einheit werde, denn nur dem in sich Ganzen wird die Welt zur Einheit. Hier bricht dieses einsame, auf sich gestellte Ich des titanisch Suchenden durch zur höchsten Gemeinschaft, indem es in sich einigt, was mit tausend Klüften ein seit Jahrhunderten nicht mehr zur Kultur gebundenes Volkstum spaltet. Hier werden diese Einzelnen zu Verbundenen, diese verstreuten, wertlosen Individuen zum Kern der Nation. Zitat Ende. Und diesen Prozess, den er beschreibt, diesen Prozess der Einheitsfindung, den nennt Hugo von Hofmannsthal im vorletzten Satz der Rede dann die konservative Revolution, die er versteht als eine innere Gegenbewegung, nicht nur gegen die moderne Zerrissenheit, sondern gegen die Zerrissenheit des Menschen seit der Renaissance und der Reformation. Also er stellt das in einen sehr großen Kontext. Es wendet sich im Grunde gegen den Verlust der Einheit im Glauben seit dem Mittelalter. Und das soll jetzt von Einzelnen und von diesen Einzelnen überspringend auf die Nation überwunden werden in einer neuen Einheit, in einer neuen Bindung. So viel durch, vielleicht in aller Kürze.
Durch Sprache.
Durch Sprache, durch Sprache und Schrifttum eben, weil sich das Schrifttum in der Sprache ausdrücken. Und das ist auch der Hintergrund, warum Hofmannsthal diverse Anthologien herausgegeben hat mit Klassikern, aber auch unbekannten Texten, Briefen von Maria Theresia. Es gab die österreichische Bibliothek, die von 1915 bis 17, also mitten im Krieg herausgegeben wurde. Da sind Briefe von Prinz Eugen, handschriftliche Notizen von Maria Theresia, all das ist dabei, um eben das Bewusstsein zu stärken für das eigene Schrifttum und für das Bewusstsein auch der sprachlichen Gemeinsamkeit. Das ist so in Kurzform der Ansatz von Hofmannsthal. Also Sprache als das neue bindende Element. Und dafür muss das Bewusstsein geweckt werden. Und da sind natürlich die Dichter als, ja, man könnte sagen, die Verwalter der Sprache, die Hohepriester der Sprache, besonders berufen, dieses Bewusstsein zu wecken. Und das hat Hofmannsthal spät auch genau immer versucht, mit seinen Dramen genau dieses Bewusstsein der Gemeinsamkeit zu wecken.
Also kann man schon an dieser Stelle einmal festhalten, dass die konservative Revolution Hugo von Hofmannsthal doch etwas sehr anderes war als der Begriff, den wir später kennengelernt haben, vor allem durch Armin Mohler im Rückblick, sage ich mal, auf die außerparlamentarische Rechte der Weimarer Republik, wo er den Begriff ja zwar in bewusster Anlehnung an Hugo von Hofmannsthal verwendet, aber dann letztendlich doch was ganz anderes meint.
Denn, ja, ich hatte es ja vorhin auch gesagt, Hofmannsthal ist kein politischer Denker. Richtig, er ist in erster Linie ein Dichter mit einem dichterischen Anliegen, das dann politisch umgemünzt wird. Oh. Ja, aber die konservative Revolution bei Hofmannsthal ist vor allem eine geistig-dichterische Revolution und hat nichts mit irgendwie parlamentarischem
oder außerparlamentarisch irgendwelche rechten Gruppen zu tun oder so.
Nee, sondern überhaupt nicht. Ja. Man merkt eben, er ist ein Dichter. Ja. So. Und das bleibt immer sein Zugang auch zum Politischen, ist immer vermittelt über das Dichterische.
Ja, faszinierend. Zwei Monate später, im März, 9. März 1927, Rudolf Borcherts schöpferische Restauration. Klingt ja fast wie eine Analogiebildung. Konservative Revolution, schöpferische Restauration. Lieber Herr Kissler, was können Sie uns dazu sagen?
Ja, die Schnittmengen sind groß zu dem eben genannten, das muss ich sagen. Gerade was diesen Bezug auf Ganzheit wiederherstellen. Ja. Er sagt also am Schluss, wir haben nichts anderes zu tun, als unser gequältes und gemartertes Volk in unserem Busen, wie Goethe sagt, im Geiste, als eine Ganzheit zu restaurieren durch eine Restitutio in integrum. Also haben wir die gleichen Begriffe wieder. Im Geiste soll jeder Einzelne versuchen, eine Zersplitterung zu überwinden, die sowohl kulturelle, politische als auch natürlich literarische Implikationen hat. Bei Borchert ist in der schöpferischen Restauration, glaube ich, noch ein stärkerer Fokus auf die Bildung gesetzt. Also dass es wirklich auch ein Bildungsprogramm ist. Er verweist also auf Hamann, Herder, Fichte, Schelling, sagt, zwischen 1820 und 1848 habe sich eine zweite allgemeine Reformation, eine Reformation an Haupt und Gliedern ereignet. Und das ist auch das, was er neuen deutschen Hellenismus nennt. Und das denkt er immer zusammen mit dem, wie er sagt, im Höhepunkt auch der deutschen Universitätskultur. Also der Exportschlager Geist, der war besonders gefragt in dieser Zeit zwischen 1820 und 1848. Und insofern ist, glaube ich, dieser Bezug auf die Bildung, auf den Export von Geist, das Entscheidende an der schöpferischen Restauration, dass wir ein ganzheitliches Bildungsprogramm wiederbekommen. Unterschied großer zu Hofmannsthal, dass er auch hier nicht ganz die Polemik lassen kann. Und es finden sich darin auch einige mich heute abstoßende Formulierungen. Er wendet sich, das ist ein Topos, der durchgeht, gegen die deutschen Großstädte. Haben in Berlin vielleicht ein bisschen Verständnis dafür, okay. trotzdem ist es natürlich hier much too much, wenn er von einer Abfallsmenschheit und einem Menschheitsabfall schreibt, einem Halbmenschen und Viertelsmenschenwesen ohne Nationalität in nichts anderem als dem Wahlrecht und der Steuerpflicht dazu befähigt, Teil eines Volkes zu sein. Das ist schon eine sehr, sehr scharfe, wie gesagt, mich heute abstoßende Polemik. Das ist dann sozusagen die kritischen Abgründe, wenn man eben sehr stark von einem geeinten Nationenbegriff denkt und sagt eben, ihr habt auch eine gewisse Bringschuld, weil es reicht nicht einfach da zu sein und dazu zu gehören, ihr müsst auch bereit sein, euch zu bilden und bilden zu lassen. Und das war für ihn ganz wichtig, die geeinte Nation ist eine Bildungsnation.
Ja, es ist faszinierend. Ich kann auch nur für Rudolf Alexander Schröder sagen, dass die Übereinstimmung mit dem, was Sie beide jetzt sagten, wirklich frappierend sind. Wie gesagt, wenige Tage später hält ja Rudolf Alexander Schröder eine Rede über neue Dichtung in der Kunsthalle Hamburg und versucht zunächst, sich diesem Phänomen neuer Dichtung anzunähern, kommt dann aber über weite, teilweise sogar ermüdende Strecken dann letztlich dazu, dass es diese neue Dichtung eigentlich gar nicht gibt, weil sie Zufallsprodukte sind eines modernen, zufälligen Geistes, wovon man also nicht viel erwarten dürfe und eine Literatur da hervorgebracht wird, die auch nicht trägt, und kommt dann allmählich zur Definition dessen, was für ihn eigentlich dann Dichtung sei, und schreibt dann oder sagt dann, ich zitiere mal, wie wir jeden Neugeborenen nur daran als Menschen erkennen, dass er die Wesenszüge der alten Menschheit trägt, wie jede entschiedene Abweichung von diesen, einer unnachprüfbaren Erfahrung als Norm eingeprägten Wesenszügen uns mit Staunen, Mitleid oder Schrecken erfüllt, so erkennen wir auch jedes Gebilde der Kunst oder der Dichtung als ein solches nur daran, dass es die Wesenszüge der alten Kunst, der alten Dichtung an sich trägt. Also das ist genau das, was, glaube ich, Hofmannsthal sagte, nicht wahr, dass sozusagen man immer in vorfindliche Literatur sich einfindet und sozusagen in die fortfindliche Literatur sich einschreiben muss, um letztlich überhaupt mit Fug und Recht von Dichtungen zu sprechen. So hatte ich Sie jedenfalls vorhin verstanden, dass sozusagen das Vorfindliche immer sozusagen der Referenzrahmen ist.
Ja, genau. Aber wie gesagt, Hofmannsthal sagt aber explizit, es ist nicht nur Literatur, sondern die Sprache steht nochmal drüber sozusagen. Ja. Wird immer in Sprache hineingeboren. Aber klar, ja, sie wird geformt durch die Dichter, sie wird geformt durch die Literatur. Aber es ist noch eine Stufe drüber, die Sprache im Allgemeinen.
Ja, also Schröder bleibt dann doch mehr bei der Dichtung und hebt auch nochmal die Dichtung, auf ein eigenes Treppchen, indem man nämlich in derselben Rede dann sagt, denn alle Dichtung ist ihrem höchsten Begriffe nach, unabhängig von aller Gunst und Ungunst der Zeitläufte, von allen Trübungen des historischen oder des mythischen Bewusstseins, eine ewige Funktion des Menschengeistes, so ewig wie seine Religion, seine Wissenschaft, seine Rechtsetzung und seine Politik. die Heiligkeit aber und Würde aller dieser Funktionen, durch die allein der Menschengeist sein eigentliches Wesen offenbart, beruht in dem Pathos des Widerspruchs zwischen den unendlichen Forderungen eben dieses Geistes und den Schranken, die seiner Leistung im Einzelnen gezogen sind. Sie beruht darin, dass sie mit den ihr eigenen schöpferischen Bildnerkräften dieses Pathos in ein Ethos zu verwandeln trachten und nach dem Maße menschlicher Unvollkommenheit auch wirklich verwandeln. Zitat Ende. Also genau das, dass die Dichtung eine Funktion des Menschengeistes ist. Das heißt, sie ist letztlich eine anthropologische Konstante, die den Menschen begleitet. Und sie bedeutet ein Doppeltes, nämlich einerseits Pathos, das heißt, der Mensch erfährt, ihm widerfährt Literatur einerseits, ein Volk, der Mensch wird durch Literatur geprägt einerseits, aber andererseits reizt Literatur ihn auch zu einem gewissen Ethos, zu einem gewissen Handeln, dem er letztlich nachfolgen soll, das er letztlich versuchen soll umzusetzen, bei dem er aber immer unvollkommen bleiben wird und letztlich in dieser Unvollkommenheit damit dann auch wird leben müssen. Also er sieht die hohe Aufgabe, die hohe Forderung, das sagt er auch hier an einer Stelle, die Literatur, die Dichtung bedeutet, aber auf der anderen Seite auch die Begrenztheit des Menschen, worin sicherlich auch wieder grundsätzliche anthropologische Überzeugungen zum Tragen kommen, dass der Mensch eben bei Schröder sicherlich ein sündhaftes, ein gefallenes Wesen ist, ein Mensch mit seinen begrenzten Möglichkeiten. Und dann sagt er gegen Ende der Rede, entscheidend sei für den Dichter der Januskopf. Der Januskopf, der also einerseits nach vorne und nach hinten blickt und schreibt dann dazu, so mag sie denn trägen und stockenden Zeiten als eine vorwärtsdeutende, haltlosen und entwurzelten Zeiten wie der unseren als eine rückwärtsschauende Prophetin und Mahnerin erscheinen. Also der Januskopf, nicht wahr, der einmal in die Zukunft vorausblickt, in Zeiten, die sehr restaurativ geprägt sind, also sozusagen das Heil oder die Zukunft eben in der vorliegenden Zeit sucht, aber in Zeiten wie der gegenwärtigen für Schröder, man also sozusagen Prophet und Mahner ist, indem man den Blick stärker zurückwendet. Also beides muss Literatur gleichzeitig leisten, also sozusagen immer eine Stellung mitten in der Zeit, Blick voraus, Blick zurück und anzugleichen, was gerade Not tut. Und dann sagt er nämlich den entscheidenden Satz, als eine Bestätigung solcher Gedankengänge hat mich der Umstand getroffen, dass zwei unter uns lebende Dichter, ohne voneinander zu wissen, an der gleichen Stelle fast das gleiche Wort für das, was Not tue, gebraucht haben. Im Auditorium Maximum der Münchner Universität hat der eine das Wort von der konservativen Revolution genommen, der andere den Begriff der schöpferischen Restauration zum Programm erhoben. Beide Worte bedeuten, wenn ich sie recht verstehe, nichts anderes als die Umkehr, die Rückbesinnung auf jene ewigen Kräfte, von denen wir heute miteinander geredet haben.
Ja, Revolution meinte auch Zurückwendung eigentlich, ne?
Revolution. Ja, richtig, ja, genau. Zurück, wenn das der Januskopf dann sozusagen in seiner Zeit nach hinten gucken muss, um sozusagen für die Zeit was aussagen zu können. Ja, also insofern denke ich, kann ich das von meiner Seite, jedenfalls aus der Blickrichtung von Rudolf Alexander Schröder, tatsächlich auch nur unterstreichen, also dass die Ähnlichkeiten doch verpapieren sind. Und es wird natürlich, wenn man sich das anguckt, nochmal deutlich, warum zumindest jemand wie Schröder doch Probleme auch mit Stefan George hatte, nicht wahr? Also wenn es sich bei der Dichtung um etwas handelt, was immer sich sozusagen einschreiben muss in die bereits vorfindliche Dichtung, dann ist das ja sozusagen der Traditionalismus, für den ja auch Schröder bekannt ist und der natürlich einem George diametral widerspricht, der ja gerade durch den Bruch und durch den Neuansatz überzeugen wollte und gerade nicht dadurch, dass er die alten Formen weiterspinnt und sich da weiter sozusagen drin aufhält literarisch.
Sie haben es fast erschöpfend schön ausgedrückt.
Das ist wunderbar. Das freut mich sehr. Gibt es denn trotz allem, ehe wir das jetzt hier zu schnell in allgemeine Begeisterung oder Einverständnis auslaufen lassen, auch Punkte, wo man sagen kann, wo es doch vielleicht Unterschiede im Denken gibt?
Ja, wie gesagt, dieser Charakter der Nation als Bildungsnation, der ist eben besonders stark bei Borchert ausgeprägt.
Ja.
Und auch diese Bereitschaft, die ihm der auch nicht immer zum Guten ausgeschlagen hat, sich dann in jedes tagesaktuelle Turnier sozusagen zu stürzen. Mhm. Also auch Debatten aufzunehmen, Positionen zu beziehen. Er war auch ein großer Polemiker vor dem Herrn Rudolf Borchert. Und ich glaube, die Frage, in wie man eben die Herausforderung der Gegenwart jeden Tag aufnimmt oder sie manchmal auch gelassen an sich vorbeiziehen lässt, ist dann doch ein unterschiedlicher Punkt.
Ja.
Und mir scheint doch, dass Hugo von Hofmannsthal dort wesentlich gelassener mit den Widerfährnissen der Zeit umgehen konnte als Borchardt, der also leicht in der Gefahr war, gekränkt zu werden und überzureagieren.
Ja, das würde ich auch bestätigen. Auch ein Unterschied ist sicherlich, Sie hatten es gerade betont, dass Borchardt ja ein ganzes Bildungsprogramm dort anbietet und es ist typisch für Hofmannsthal, dass er gewissermaßen im Allgemeinen bleibt und keine konkreten Umsetzungspläne vorstellt, abgesehen ist, dass er Anthologien rausgibt oder so. Aber Hofmannsthal war nach meinem Eindruck nicht der Denker für konkrete Umsetzung, sondern ihm geht es eben darum, die großen geistigen Themen anzustoßen, darauf einzuwirken, aber ist nicht derjenige, der sich hinsetzt und überlegt, wie können wir das jetzt konkret machen. Klar, er hat es mit seinen Dramen versucht, aber er ist jetzt eben keiner für politische Maßnahmen oder der ein Bildungsprogramm ausarbeiten würde. Also das so ist zumindest mein Eindruck, dass er eben da immer ein bisschen schwammig bleibt, wenn es ans Konkrete geht.
Ja. Und 2 Jahre später war er dann ja auch schon tot, muss man sagen. Also er wurde ja auch gewissermaßen, wie man so schön sagt, vor der Zeit abberufen. Und insofern weiß man ja nicht, was da noch hätte raus werden können aus diesen Plänen. Auch Borchardt hat mehr Pläne gehabt, als er umgesetzt hat. Er hat auch Anthologien geplant. Einige sind erschienen, der Deutsche in der Landschaft oder eine über Renaissance-Lyrik. Aber sein großes, großes Programm, eine sogenannte Münsterausgabe herzustellen, um dem Volk verschiedene Jahrhunderte vergessener deutscher Autoren näher zu bringen. Volksausgabe. Mhm. Das wäre gewissermaßen sein Bildungsprogramm für den Gabentisch im Bildungsbürgertum gewesen, blieb bei einer Idee. Und das muss man auch sagen bei Borchardt, der ist auch eben der Mann gewissermaßen der abgebrochenen Ideen und der nicht ausgeführten Projekte. Und das hat er übrigens dann auch gesagt, interessanterweise über die Insel. Da hat er gesagt, das war ein schlechtes Blatt voller Anläufe zu einem Guten.
Mhm. Volle Anläufe zu einem Guten. Ja. Würden Sie denn sagen, ich meinte, dass Sie das vorhin erwähnt hätten, dass die Fremdheitserfahrung in der Zeit ein treibender Impuls war?
Er hat ja gesagt, Borchardt auch mal meine Art ist die des Heimatlosen. Mhm. Und das sei genau seine Generationenzugehörigkeit gewesen. Mhm. Dass man also nicht mehr weiß, wo kommt man her, wo gehört man hin. Dass auch der Deutsche generell auch zur Wanderung, zur Migration, würden wir heute sagen, neigt. Und dass er sich immer, dass er immer erst dort heimisch ist, wo er sich sozusagen auf fremder Scholle heimisch macht. Ja. Also der Deutsche als Wanderer in der Geschichte war für ihn sehr, sehr wichtig. Und er sagte, mit mir sind ganze Generationen in Stationen des Übergangs eingetreten. Also bei ihm schon. Ich habe gesagt, geboren zwischen Moskau, Königsberg, Berlin, dann Italien lebend. Also er war wirklich der Unbehauste, der Heimatlose. Und das war natürlich ein Gefühl dieser Zeit. Und dann fragt man sich, wo bekomme ich Ganzheitserfahrungen her? Enttäuschungen in der Politik, dann kann man es im persönlichen Umfeld suchen oder aber auch im Bildungskanon.
Ja. Oder, wie bei Rudolf Alexander Schröder, dann in der Dichtung.
Das oder im Glauben.
Oder im Glauben oder in der Sprache. Ja, genau. Das scheint sozusagen das Verbindende zu sein. Ich frage natürlich nicht ganz ohne Hintergrund, denn das, was man, wenn überhaupt, noch von Rudolf Alexander Schröder kennt, ist wahrscheinlich die Ballade vom Wandersmann von 1937. Und da wird genau das natürlich thematisiert, diese Fremdheitserfahrung. Die recht bekannte erste Strophe beginnt ja gleich mit »Rührt mich nicht an«. »Ich bin's nicht mehr. Blick lieber wie von ungefähr ins bunte Vielerlei«. Ich brach das Brot, ich saß zum Herd, ich hielt euch alle hold und wert, das dünkt mich, ist vorbei. Also eine Fremdheitserfahrung gegenüber sich selbst. Und dann wird die geweitet. Mir war einmal ein Haus bekannt, das wurde Vaterhaus genannt. Haus, Hof und Land. Wohin, woher, wer wüsste das? Und wie die Stunde Stunden fraß, Tag, Tag vergaß? Mir war, es sagen hilft nicht viel, mir war ein Ding, sie nannten's Ziel und war kein Spiel. Wohin, woher, wer weiß es denn, wie Winde kommen, Winde gehen, Gewölk verwehen. Mir war, und sagte ich's ohne Scheu, mir war einmal ein Ding, hieß treu, nicht alt, nicht neu. Also man merkt, diese Entfremdung gegenüber sich selbst weitet sich zur Entfremdung über den Zeitläuften. Vaterhaus, Vaterland, nicht wahr? Es ist 1937, wäre ja auch durchaus nachvollziehbar, dass da zu einer Entfremdung kam. Und dann heißt es gegen Ende in einer Strophe, die ich wieder sehr bezeichnend finde, dann geht er also weiter und sagt, und immer der Traum, als winkte von keinem erreicht, ein Ziel an jeglichem Saum, der Welt und der Weg wär leicht. Und immer in jeglicher Ruh
Der stumme, der strenge Befehl. Geh weiter, bewanderter du. Geh fehl, sonst gingest du fehl. Also die Vorstellung, dass man aus einer Art Pflichtethik heraus weiter leben, auch weiter dichten muss, im Sinne von Rudolf Alexander Schröder, auch wenn man weiß, die Zeit ist gar nicht danach, aber man darf letztlich nicht stehen bleiben. Nicht wahr? Er sagte auch in seiner Rede über die Literatur an einer Stelle, naja, können wir es denn nicht bei der alten Literatur belassen, dass wir im Grunde nur die alten Texte immer wieder und wieder lesen, wo er dann sagt, nein, wir können auch nicht aufhören zu atmen. Also wir müssen sozusagen weiter Literatur treiben, wir müssen weiter dichten, wir müssen weiter Texte produzieren und wir dürfen letztlich nicht stehen bleiben bei dem, was die Alten brachten. Also ich finde es sehr interessant, diese Fremdheitserfahrung sich selbst gegenüber, dem Vaterland oder der ganzen Umwelt gegenüber, wird dann letztlich kanalisiert und dann haben wir es dann wieder in Dichtung, in Sprache. Gut, dann denke ich, haben wir im Wesentlichen alles abgeschritten, was wir heute hier darlegen wollten. Zum Dichterbund Rudolf Borchardt, Hugo von Hofmannsthal, Rudolf Alexander Schröder. In seiner Erinnerung an Rudolf Borchardt zum 9. Juni 1947 schrieb Rudolf Alexander Schröder an einer Stelle, mit der will ich dann schließen: So sind wir drei denn schon früh zu einer Art Dreigespann geworden. Freilich Gottlob zu einem, bei dem doch im Grunde jeder mit eigener Kraft am eigenen Strang zog und seine persönliche Verantwortlichkeit auch in das gemeinschaftliche Miteinander hineintrug. Und ich denke, das fasst die Sache ganz schön. Jeder für sich, aber doch alle miteinander und füreinander. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute hier mit uns nachgesinnt haben, dem Dichterbund von Rudolf Borchardt, Hugo von Hofmannsthal und Rudolf Alexander Schröder. Und ja, danke auch Ihnen, Herr Kessler, dass Sie
sehr gerne
den Weg zu uns gefunden haben. Herzlichen Dank. Das war Kat Echon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.